Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir einen besonderen Gast da und es freut mich wahnsinnig, einer der schillerndsten Persönlichkeiten Österreichs, sage ich mal, den Anton Faber, Toni Faber, du weißt immer, dass man Toni zu dir sagt, schön, Dompfarrer, Dechant zu St. Stephan in Wien, herzlich willkommen.
Freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen.
Ja, sag, wir kennen uns ja schon sehr lange. Also du bist immer aufgetaucht in Kindergärten, wo meine Kinder waren, in Schulen. Meine Kinder sind gegangen in die, im Judenplatz, da warst du auch immer dabei. Du hast die, was war das, die goldene, was ist denn da nach der goldenen Hochzeit?
Die eiserne Hochzeit
von meinen Eltern. Von meinen Eltern hast du gemacht und die waren besonders stolz, dass du da warst. Und das war so herzlich und so. Du kannst dir das so richtig persönlich machen. Du bist ja wirklich mit Leib und Seele, was du machst und du bist schillernd und du bist so, du hast eigentlich die positive Botschaft der katholischen Kirche, aber wie steht es um die katholische Kirche? Es kommt mir immer ein bisschen vor, so wie die SPÖ, so die Mitglieder verlieren, sie sind zwar da, waren eine Institution, aber man verliert Mitglieder. Wie geht's der katholischen Kirche heutzutage?
Mir geht es in der katholischen Kirche gut, grundsätzlich. Andererseits haben wir natürlich Reformstau, Reformbedarf, haben einen tollen Papst, Franziskus, der zwar schon sehr alt ist, aber sehr viel endlich an alten Zöpfen abgeschnitten hat. Viele andere Zöpfe warten noch darauf, abgeschnitten zu werden. Ich darf, wie du einleitend gesagt hast, innerhalb der katholischen Kirche Österreich so eine schillernde Figur sein, der einerseits zur Tradition steht, aber andererseits auch sehr offen ist für eine zeitgemäße Begegnung mit Menschen aller Couleurs. Und da hat die Kirche Zukunft. Da hat die Kirche Zukunft und hat nicht nur schwindende Mitgliederanzahl, sondern ich habe Gott sei Dank jedes Jahr die Gelegenheit, 100 ehemalige Mitglieder wieder in die Kirche aufzunehmen und bin dafür der Spitzenreiter in der katholischen Kirche Österreichs. Der nächstbeste Priester in Rückholung von Mitgliedern ist bei 20, 30 Katholiken. Ich bin bei 100 jedes Jahr. Und das macht mich sehr dankbar und sehr stolz, dass ich da hoffentlich etwas anbieten kann, dass Menschen, die nicht nur stromlinienförmig katholisch von der Wiege bis zur Bahre sind, auch Heimat anbieten darf. Niederschwelligen Zugang. Und ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen, ich liebe meine Arbeit, ich liebe den Stephansdom, das vereint mich mit allen Österreicherinnen und Österreichern und vielen, vielen Gästen aus dem Ausland. Daher kann ich mit dem Rückenwind des Domes in dieser Stadt, in diesem Land, vieles an Willkommenskultur leben.
Mich wundert ja, dass du noch da bist, also darf ich einmal frei sagen, ich bin ja sehr verbunden mit der katholischen Kirche, ich war ja lange Ministrant, ich konnte mir gar nicht aufhören, ich war mit 14 noch Ministrant, das hat mich einfach erfüllt, ja. Ich habe sogar Orgel gespielt in der Kirche, in Spitalnatrau, zu Weihnachten Lesungen gemacht und irgendwie war das so katholische Jugendschau und so, wo wir dabei waren und im Kern war das halt so üblich, wenn ein Pfarrer zu beliebt war, ist er abgesetzt worden und das ist mir zwei oder dreimal passiert und dann habe ich den Nase so voll gehabt, dass ich eigentlich nicht mehr dorthin gegangen bin. Und ich wäre jetzt noch wahrscheinlich in der katholischen Kirche, würde Lesungen machen, Evangelien. Also, da hat mir echt Spaß gemacht. Aber dich setzt man, die kann man gar nicht, oder? Weil du bist einfach so eine Institution, aber hast du bestimmt auch Neider, oder?
Ich bin schon so eine Institution geworden, bin jetzt 27 Jahre lang Dompfarrer und bin gleichzeitig Kinderseelsorger, wie du sagst, an der Volksschule am Judenplatz seit über 32 Jahren. Ich habe 100 Taufen jedes Jahr. Ich habe gerade eine Taufe vorbereitet, am Wochenende wieder zwei Taufen natürlich. Ich habe mit 80, 100 Erstkommunionskinder, 100 Firmlinge, 60, 70 Trauungen, 60, 70 Segnungen, 150 Geschäftseröffnungen pro Jahr, 70 Begräbnisse. Das heißt, ich bin in einer Vielfalt von Tätigkeiten normaler Seelsorger, dann gleichzeitig auch Manager für den Dom und drittens halt PR-Arbeiter für die Kirche von Wien und Österreich, wo ich viele Aufgaben wahrnehme. Natürlich habe ich mir auch selbst verdient, Neider angeeignet, die dort und da ein i-Tüpfelchen suchen, was ihnen nicht passt, hat mir dabei eine relativ große Unabhängigkeit herausgearbeitet, die der Kardinal auch die letzten 27 Jahre gut abgedeckt hat und gut gewahrt hat. Jetzt kommt der neue Erzbischof, werden wir sehen, ob der die Situation genauso einschätzt oder mir sagt, weißt du, Toni, du bist so ein wunderbarer Grenzgänger, du wärst am besten aufgehoben an der tschechischen Grenze. Nichts gegen das Gebiet der tschechischen Grenze, das Waldviertel und das Weinviertel, aber das würde mich nicht sehr erfüllen. Ich bin schon hier im Herzen der Staatsseelsorger und lebe glaube ich, wohlgelitten von vielen, die nicht so eng in der Kirche sind, die ganz fromm und heilig, heilig, am heiligsten, am scheinheiligsten sein wollen, denen passe ich halt nicht ganz in das Programm.
Aber du hast dich ja schon immer sehr kritisch mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Das hat ja bei der Diplomarbeit schon angefangen, ja?
Genau.
Genau, ja, habe ich nachgelesen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich die Glaubens, wie nennt man es,
Kongregation, Vatikan, wie die Prüfung bisschen, von Lehrfragen macht.
Genau, das ist
das kann man kritisch hinterfragen, wie das geht, wo die Grenzen sind, und das hat mich immer schon interessiert.
Du bist ja auch ein Kämpfer dafür, dass du dich einsetzt, dass man die Idee haben kann, auch weibliche Priester,
genau,
homosexuelle Paare segnen, was
genau, ganz völlig selbstverständlich letzte Woche am Samstag gemacht
wird. Und dass man das Zölibat flexibel interpretieren kann.
Genau, ja? Auch so.
Flexibel. Eben. Warum gibt es das Zölibat überhaupt?
Ja, das ist natürlich eine Lebensform, die viele Vorzüge haben kann, wenn man ganz frei ist für den Dienst vor Gott, für die Menschen und in der persönlichen Beziehung keine Verpflichtungen eingeht für Partnerin, für Partner, für Kinder. Gleichzeitig ist das nur für sehr wenige so lebbar, dass es auch fruchtbar ist. Und ich habe das in meiner Weise auch versucht. Ich möchte halt nicht heiraten, ich möchte keine eigene Familie gründen, ich möchte keine eigenen Kinder. Diese Verantwortung habe ich. Aber wie eine partnerschaftliche Freundschaft gestaltet werden kann, geht erstens einmal niemanden anderen etwas an, sondern das musst du für dich verantworten mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Freiraum, und das ist in der Kirche auch immer wieder anders gestaltet worden. Es hat früher gute Pfarrer gegeben, die eine sehr tüchtige Pfarrhaushälterin ihrer Seite hatten, wo dann plötzlich auch Kinder da waren. Wenn der seinen Dienst getan hat, wenn der liebend für seine Pfarre da war, wenn der aufmerksam war für die Sorgen, Nöte der Menschen, hat sich da niemand daran gestoßen. Das heißt, aber alleine sich zu erwarten durch Abschaffung des Zölibats, durch die Erlaubnis von Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, mit der Ermöglichung von Frauen als Priester, das hat die evangelische Kirche alle drei Themen sozusagen seit Jahrzehnten gelöst, steht aber in Deutschland als eine gleichbedeutend große Kirche nicht besser da als die katholische Kirche. Bei uns ist eine Minderheitenkirche, steht auch nicht viel besser als die katholische. Das heißt, diese Themen sind zwar weiter zu bearbeiten, aber davon sich das Heil zu versprechen, das wäre ein Fehlglaube. Ich stehe dafür ein, dass wir da Reformen brauchen, aber noch viel mehr braucht es Reformen beim einzelnen Menschen. Bin ich bereit, mir aus einer biografischen Erfahrung heraus einen Schubs zu geben und neu anzufangen, eine persönliche Umkehr zu wagen, auf das Transzendente, das Unsichtbare, Göttliche, Geistvolle mehr zu setzen als auf das Materielle. Das Materielle sicherer lebt sich schon mit einem besseren Konto. Sicherer fühle ich mich schon, wenn ich den Rücken abgedeckt habe. Das, wo ich aber hinausgehe ins Unternehmerische, ins Gläubige, ins Vertrauensvolle, ist immer im Hochrisikobereich. Und da sind nicht alle Menschen bereit mitzugehen. Es muss auch nicht so sein in jedem Moment des Lebens. Aber in dieser gläubigen Situation des völligen Vertrauens auf einen Gott, der mir letztlich dann auch das Geschenk des Lebens, das er mir anvertraut hat, zurücknehmen wird, da muss ich auf mehr setzen als auf das, was ich zählen und messen kann.
Sollte der Vatikan eigentlich auch so sehen?
Sieht es im Großen und Ganzen eigentlich eh, und Papst Franziskus ist mir ein großes Vorbild. Seitdem er Papst ist, habe ich viel, viel weniger Probleme in meiner Kirche, weil alle Beschwerden an Rom, an den Vatikan zerschellen und sind nicht mehr relevant. Früher hat es da Diskussionsbedarf durchaus gegeben, auch zwischen dem Kardinal und mir, weil der Kardinal sagt, ich bin zufrieden mit dem, was du machst, aber die beschweren sich über mich schon in Rom, dass ich nichts gegen dich tue. Also dieses Problem haben wir jetzt nicht mehr.
Nicht mehr, das ist gegessen, das Ganze, ja, genau. Du, und wie siehst du überhaupt, was ich ein bisschen recherchiert habe, die Rolle des Papstes damals im Holocaust? Das möchte ich jetzt einmal, da gibt es jetzt neue Berichte, neue
Akten,
die gefunden werden. Ist das echt so, dass der quasi an der Angel war oder erpressbar war? in der Kirche, um da wegzuschauen und nichts zu machen. Das ist eigentlich im Nachhinein, gut, im Nachhinein ist immer
leichter.
Tun wir eigentlich sehr gut urteilen. Niemand hat was gesehen, niemand Dings. Also sei mal selbst einmal in der Situation, wie man reagieren würde.
Ich habe in den Archiven, die jetzt offen sind, nicht selber alles nachgelesen. Ich lese mit Erschütterung, dass solche menschliche Seiten natürlich auch passiert sind, dass man dann und wann in Situationen gerät, wo man glaubt, nicht raus zu können. Gleichzeitig hat das sehr, sehr viel Einzelschicksalen beigestanden, hat die gerettet, genauso wie unser Kardinal Initzer zu seiner Zeit, der sich von den Nazis erpressen hat lassen, mit Heil Hitler zu unterschreiben. Gleichzeitig tausenden Juden mit der Hilfsstelle für nicht-arische Christen hier eine Situation geschaffen hat, tausende Menschenleben zu retten. Aber dann doch dort, wo er gesagt hat, wenn du nicht unterschreibst, lassen wir alle Priester gefangen nehmen und keine Arbeit der Kirche ist mehr möglich, hat er sich erpressen lassen, sagen, nein, meine Seelsorger können mehr machen, als dass ich meine Reputation jetzt aufs Spiel setze, hat mit Heil Hitler unterschrieben und konnte trotzdem weiter Gutes tun. Natürlich ist er politisch angezählt gewesen, du bist erpresst worden von den Nazis, das ist entsetzen, der Vatikan hat aufgeschrien, warum lässt du dich entsetzen? Er hat für sich die Entscheidung getroffen in seiner Kirchenposition, ich möchte lieber meinen Priestern das Leben retten, ich möchte lieber den Tausenden so das Leben retten, als dass ich vor der Geschichte rein weiß dastehe. Ich weiß nicht, ob ich ins KZ aufrechten Hauptes lieber gegangen wäre, als irgendwelche Möglichkeiten heraus zu verhandeln, wo es im Nachhinein man sagt, naja, jetzt hast du dich da erpressen lassen. Ich möchte über keinen Menschen da den Stab brechen und auch der Papst damals und Kardinal Initzer und viele seiner Zeit haben Kompromisse gemacht. Ich wäre nicht ohne weiteres der gewesen, der das Martyrium für sich und das Martyrium für andere sofort in Kauf genommen hätte.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu einem anderen Papst, der Wojtyla. Das war der Papst,
wie hat der? Johannes Paul II.
War das ein guter Papst?
Oder er war geprägt Moment? Und gestählt aus der kommunistischen Unterdrückung, aus dem Materialismus des Kommunismus und war daher gegen jede Form von irgendwelcher linker Diktatur, linke Ideologie. Das war dann einerseits seine Stärke, weil er gegen den Kommunismus gewonnen hat und, glaube ich, einen ganz großen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Mauer gefallen ist, dass der Eiserne Vorhang aufgerissen worden ist, dass Polen sich aus dieser Knechtschaft befreien konnte, dass andere Länder das gewagt haben. Gleichzeitig war er gegenüber der Befreiungstheologie unheimlich streng und scharf und ungerecht und war nicht offen genug für Zeitströmungen, die durchaus nichts Böses wollten, die aber aus seiner kommunistischen Erfahrung heraus und aus den Nazis davor hundertprozentig abgelehnt hat. Jeder ist Kind seiner Zeit und ich habe ihn persönlich kennenlernen können. Ich war beeindruckt von ihm einerseits, was er weltweit bewegt hat. Ich durfte ihm immer wieder auch die Hand geben bei Begegnungen und war dann persönlich irritiert.
Darf man das sonst nicht, oder ist das so?
Ich war da in einer Gruppe mit dem Bischof und mit den Seminaristen. Sonst hat er Millionen von Menschen die Hand gegeben, aber ich war natürlich fasziniert in der Privatkapelle mit 20 Bischöfen mit ihm die Messe feiern zu können. Und jedes Mal, wenn er einem die Hand gegeben hat, war er durch seine Motorik, weil er Millionen von Menschen die Hand gegeben hat, immer mit seinem Blick und seinem Geschau schon beim Nächsten. Hat dir die Hand gegeben, mir etwas übergeben und war schon beim Nächsten interessiert. Und da habe ich mir dann einmal erlaubt, sogar ihm seine Hand zu drücken und nicht loszulassen, bis er wieder zu mir zurückgeschaut hat, weil ich mir gedacht habe, nein, wir sind jetzt gegenüber, obwohl ich ein kleiner Wicht war aus Österreich.
Okay. Du, wir haben jetzt Weihnachtszeit. Was kannst du unseren Hörern mitgeben, Weihnachten? Ich meine, ich bin ja großer Weihnachtsmettner-Geher, wie auch immer. Und dann ist immer diese Geschichte vom kleinen Jesu-Kindlein und in Dings gewickelt und denke mir mal, eigentlich ist das so, es klingt so kindisch, klein, so kindlich, so Dings. Man macht das noch immer. Auf der einen Seite schön für die Kinder, aber denke ich mir, ich weiß nicht, wenn er nicht mehr einfällt, ich meine, was ist die Botschaft?
Wir übersetzen es jeden Weihnachtsabend natürlich am Nachmittag bei der Kinderkrippenandacht mit Bildern für die Kinder, um dieses Wesentliche der Geschichte rauszukriegen. Und ich erinnere mich, nachher bin ich immer mit 200 Obdachlosen, Bedürftigen bei mir im Pfarrhaus und dort einmal, wie wir das Weihnachtsevangelium vorgetragen haben, den schönen Text, ein Sandler nach dem dritten Satz gesagt, Herr Pfarrer, die Geschichte kannst du sparen, die kennen wir eh schon. Also in diesem Sinne sehr naiv darauf zugegangen, es ist ja bekannt. Aber das Wesentliche ist, dass Gott in diese konkrete menschliche Gestalt, in der du dich befindest, in der ich mich befinde, in der wir uns oft in sehr unerfreulichen Zuständen befinden, er kommt uns entgegen. Er wird ganz Mensch für dich, für deine Familie, für deine Situation und gerade für die Sandler und Obdachlosen und Einsamen, die bei mir am Abend sind. Da predige ich dann nicht auf Hochdeutsch, sondern versuche in Wiener Mundart zu predigen, weil man denkt, da verstehen sie mich vielleicht ein bisschen besser. Und ich sage, der Herrgott kommt heute zu euch zu Gast, setzt sich mit euch am Tisch, er nimmt eure Wunden, eure Krankheiten, euer Leid, eure Armut an. Und wenn es wirklich so ist, dass Gott so klein werden kann, wie du, armer Wicht, jetzt als Einsamer, als Obdachloser, als Bedürftiger, der sich kein Weihnachtsessen leisten kann und froh ist, dass das von der Pfarre und von vielen anderen Stellen angeboten wird, wenn Gott Mensch wird, so wie wir, dann ist doch eine gute Idee, wenn wir selbst einander immer besser menschlich begegnen. Der Bischof Campaus, der inzwischen verstorben ist aus Deutschland, hat diesen saloppen Satz runtergebrochen: Mach's wie Gott, werde Mensch. Und das ist das innerste Geheimnis von Weihnachten.
Das heißt, eigentlich Gott sind wir alle, oder?
Genau. Gott wird in dir neu geboren, wenn du selbst bereit bist, dem anderen als Menschen zu begegnen. Mhm. Und wenn wir da Mitmenschlichkeit walten lassen, wenn wir uns um Menschlichkeit bemühen in der Begegnung, dort ist Gottes Geburt. Mhm. Dort ist Gottes Geburt in uns und auch für andere erlebbar. Also das ist Weihnachten für mich.
Du setzt dich ein bisschen auch mit Engel auseinander, oder?
Ja, Engel habe ich.
Ich bin ein alter Engel.
Ich habe eine riesige Engelsammlung aus sehr kunstfertigen, wertvollen und ganz kitschigen und unmöglichen, die mir trotzdem lieb sind. Die habe ich alle bei mir, weil dieser alte Satz mir wichtig ist: Engel müssen nicht Männer mit Flügel sein, sondern du bist berufen, Engel zu sein. Jeder von uns ist berufen, für andere ein Botschafter der Liebe Gottes zu sein. Und das ist ein Engel. Ich habe einmal eine Engelsinstallation im Stephansdom gehabt vor über 15 Jahren, wo wir 7 Engels Flügelpaare hatten, ganz groß, und dort wurden für 20 Sekunden Porträts von Menschen eingeblendet, die eben Engel sein können. Das Kleinkind, der Greis, der Straßenkehrer, der Kardinal, der Pfarrer, der Mitarbeiter, der Hilfsarbeiter, der Verletzte, der Kranke. Alle sind wir berufen, Engel, für Botschafter der Liebe Gottes für andere zu sein.
Das ist ja alles.
Jedes von unseren Engel.
Nur noch darauf hören, man begegnet sich ja im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, mit der richtigen, nur muss man mit offenen Augen durch die Welt gehen.
Und du hast für jemanden anderen eine Botschaft. Wenn du mit mir heute sprichst, denke ich mir, was willst du mir heute sagen, was gibst du mir mit, wie verwandelt gehe ich von hier jetzt, aus unserem Gespräch weg? Jedes Gespräch verwandelt uns, wenn ich aufrechten Sinnes dir zuhöre, einander zuhören, wir spüren, was will Gott jetzt, das darf ich dann als spiritueller Mensch sagen, mir durch dich sagen. Genau, und was ist meine Aufgabe, dir zu sagen? Was darf ich heute anderen Menschen bringen?
Und wie ist das ewige Leben? Also was kann man
ich
das
bin setzen? Da wie bei dir als Gastronom gut das? Aufgehoben, weil dort in der Heiligen Schrift ich den Stellen glaube, die das als riesiges Festmahl beschreiben, mit den besten Speisen, den erlesensten Weinen. Also bei jeder Gastronomieeröffnung, bei jedem Restaurant, bei all dem kann ich mir vorstellen, wenn es gemütlich ist im Kaffeehaus, dann kann ich ahnen, also im Himmel wird so gemütlich, vielleicht noch gemütlicher. Mhm. Wenn es heimelig ist, wenn ich mich angenommen, ernst genommen, persönlich angesprochen fühle, dass ich da zu Hause bin. Das schönste Kompliment habe ich einmal bei einer Kunstinstallation für den Stephansdom bekommen, wo mir ein alter Mann gesagt hat: Ich kenne den Dom schon viel länger als Sie, Herr Pfarrer, aber Sie haben für mich daraus ein Wohnzimmer Gottes gemacht. Wenn ich wie in einem Wohnzimmer sein kann, in einem kirchlichen Raum, in einem Restaurant, wo zu Hause, wo ich zu Gast bin, das und viel mehr wird noch im Himmel sein. Also ein Festmahl ohne Ende, ein Fest ohne Ende. Die Engel werden singen und musizieren, wir werden Mozart hören, wir werden Hard Rock hören, wir werden das hören, was wir lieben, wir werden in all dem in der Fülle beschenkt werden, aber genau wissen wir es nicht, wir haben nur diese Bilder, das werden wir aber dann gemeinsam dann
ich weiß beurteilen. Schon ein bisschen. Ich habe ja einen Mediator und ich bin ja sehr gut vernetzt mit meinen Ahnen. Also das Wichtigste, glaube ich, für mich sind ja Ahnen, dass diese Linie so fortgeht, dass man sie schätzt und wie sie einen beistehen. Also ich hatte auch eine schwere Operation, wie sie alle um mich waren, welche Botschaften sie mir gegeben haben. Das habe ich als Gott empfunden, als diese Verbindung zu etwas anderem, das sehr, sehr positiv war. Absolut. Auch in dieser schlimmen Stunde, was ich da alles gesagt bekommen habe. Es gibt ja Leute, die sagen, jetzt bittest du alles ein und sagst, nein, schau, ich bin im Wachzustand, ich spüre das, aber viele lassen das leider nicht zu. Das ist das Schöne und dann kann man schon vorstellen, dass das ein wunderschöne Sache ist und da hat sich noch niemand beschwert von da drüben und es ist einfach wunderbar.
Richtig.
Wunderbar,
so stelle ich mir das auch vor. Zu ich meine, du hast eine schwere Zeit gehabt, ich habe als 17-Jähriger schon eine schwere Zeit gehabt, wo mir eine Ärztin gesagt hat, wenn sie Pech haben, haben sie nur mehr 2-3 Jahre zu leben. Das hat mich natürlich sehr erschrocken gemacht und sehr erschreckt und da wusste ich jetzt nicht genau, was soll ich jetzt machen aus diesem kurzen Leben. Und dann habe ich aber gesagt, ich setze alles auf diese Karte. Wenn du Gott mir das Leben anvertraut hast und ich irgendwann einmal zurückgeben muss dir dieses Leben, ob in 2-3 Jahren oder in 100 Jahren, jetzt möchte ich es mehr nach deinem Sinn hin abklopfen, was soll ich daraus machen? Und so war meine Entscheidung, dann Priester zu werden. Das war eine gute, natürlich in einem für andere als Korsett wahrnehmbaren Glaubensgebäude und Kirchendisziplin. Für mich war es aber die totale Freiheit und dass ich seit 27 Jahren Dompfarrer sein kann, ist für mich ein Geschenk Gottes der Sonderklasse. Also daraus etwas zu machen, mit dem Rückenwind des Domes in die Gesellschaft hineinzuwirken, so vielfältig und trotzdem so erfreut zu haben, so einen Spaß zu haben, so nah am Leben zu sein, mitten im Lebensstrom zu sein, nicht nur katholische Tümpel zu verwalten. Da habe ich schon ein bisschen Sorge davon gehabt, wie ich Priester geworden bin. Da musst du jetzt sehr fromm, alles was Spaß macht, musst verzichten. Nein, nein, keinster Weise. Ich bin voll in der Lebensfreude, in dem Strom des Lebens mittendrin, gefragt, gebeten und willkommen. Also es gibt kaum eine Situation, wo ich nicht willkommen bin. Ja,
das spürt man und das ist natürlich wichtig und es wäre toll, wenn es mehrere wie dich geben würde. Und du bist ja auch einmal so Querdenker und deine Installationen, die du da machst in Stephansdom, die ja, also Erwin Wurm, fantastisch, und ich habe auch den
Gottfried Hellmann,
ein großartiger Mensch nebenbei, ein wahnsinnig lieber, toller Mensch, ich kenne ihn auch, der kommt auch ins Café Eiles, wenn er da ist, das war großartig, was du da geschaffen hast, oder auch diese Himmelsleiter und auch diese den Jedermann, den aufführen hast Philipp lassen, Hochmeier. Oder ich bin Philipp Hochmeier, oder Gary Kessler natürlich immer unterstützt und seine Veranstaltungen, das ist halt, das ist schon viel möglich und das macht glücklich und da kann man gemeinsam dran arbeiten, dass wir mehrere so denken würden wie du und das finde ich ja toll, dass du dich nicht verbiegen hast lassen. Nein. Und dass du auch nicht kleinkriegen hast lassen, weil andere dann sagen, ja, ich wurscht, mach ich halt das, aber du bist mit Leib und Seele Pfarrer darf man
Pfarrer.
Dächern.
Was ist Dächern ist der Bezirkspfarrer vom ganzen ersten Bezirk und das war ich jetzt 25 Jahre Dächern. Und bin ich jetzt gerade seit 3 Monaten nicht mehr. Das habe ich zurückgelegt, damit ich mich als Pfarrer sowieso in der ganzen Stadt auch bewegen kann. Aber ich habe diese Verwaltungseinheit jetzt nicht mehr unter mir. Das war nach 25 Jahren jetzt genug. Das macht ein junger anderer jetzt sehr, sehr tüchtig und sehr engagiert.
Stephansdom, Wiener
Stephansdom.
Genau, das ist es im Eiles gehen. Ich gehe da rein und dann sagen wir, das ist, kennt man. Und dir gehört der Stephansdom.
Genau, ich darf ihn für einige Zeit wirklich verwalten. Wenn ich auf die Turmspitze klettere, das habe ich schon 100 Mal gemacht, ganz oben bis auf die goldene Kugel.
Außen oder was?
Außen die letzten 25 Meter, das habe ich schon über 100 Mal gemacht.
Da gibt es ja Leiter, oder?
Beim Angstloch hinaus. Und dann sehe ich den Stephansdom im Grundriss und sage, ich, kleiner Bub aus dem Gemeindebau, darf jetzt seit 27 Jahren mitentscheiden, wo der liebe Gott sich mit der Erde hier verbindet, wie das gestaltet wird, welche Initiativen wir setzen, welche normale Seelsorge, Konzerte, Gottesdienste, Beichte, Aussprache, aber auch Kunstinterventionen setzen. Wie schön das ist. Es wird nach mir auch noch Generationen geben, die das anders machen, aber ich darf das jetzt für diese Jahrzehnte machen, da bin ich ungeheuer dankbar.
Aber du wirst legendär in die Bücher eingehen. Gratulation noch einmal und danke für die schöne Begleitung, die du uns, also auch meiner Familie gegeben hast und das ist einfach schön und ich hoffe, meine Kinder sollten sie mal heiraten, dass sie von dir getraut werden.
Schauen gerne, sollen sie melden.
Bis wir heiraten, bist du wahrscheinlich immer in Dienst. Schauen wir mal. Werden wir mal schauen. Danke fürs Kommen.
Sehr
hat
gerne.
Hat mir wahnsinnig Spaß gebracht. Wir können ewig reden, aber es geht ja zeitlich nicht aus. Okay,
eine danke wunderschöne Adventzeit. Weihnachten mit dem Motto, mach's wie Gott, werde Mensch. Eine gute Gelegenheit, an seinem Menschlichsein zu arbeiten und nicht nur an seiner Frömmigkeit. Es ist besser, wenn die Frommen menschlicher werden, als wenn die Menschlichen frommer, scheinheilig werden. Wir müssen an der Menschlichkeit arbeiten.
Sehr gut. Schönes Schlusswort. Danke fürs Zuhören und als nächstes, beim nächsten Podcast begrüße ich Beatrice Turin, Topmodel, Miss Europe regierend und Sängerin. Freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.